Herzlich willkommen zu diesem Video oder Podcast, je nachdem, wie du uns zusiehst oder zuhörst. Mein Name ist Tobi, das ist Max von der Immo-Schule. Genau. Und heute soll es mal um die schlimmsten Fallstricke beim Immobilienkauf gehen oder Fehler, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Und wir haben ein paar Sachen mal aufgelistet, worüber du nicht mehr stolpern solltest, weil es schon viele andere gemacht haben.
Der Immo-Schule-Podcast. Wissen, Stories und Investment.
Kaffee und Immobilien, meine Leidenschaft.
Vielleicht fangen wir mal an. Ich gehe eine Immobilie besichtigen und wir gehen jetzt mal davon aus, das ist reine Kapitalanlage, nichts für den Eigennutz. Also ich möchte mit der Immobilie Geld verdienen, ich möchte die vermieten. Wir investieren gerne in Apartmentwohnungen, in kleinere Wohnungen, weil die Konkurrenz dann auch geringer ist gegen größere Wohnungen, wo auch der Eigennutzer kaufen würde. Ich möchte die vermieten. Wir gucken zum Beispiel jetzt mal in Köln, Universitätsstadt. Jetzt gehe ich in die Wohnung rein. Und die Wohnung, ich würde da persönlich nicht einziehen wollen. Und ich kenne super viele, die dann sagen, nee, die Wohnung kaufe ich nicht, ich fand die jetzt nicht so schön. So, ja, was ist da deine Antwort darauf?
Ich sage immer direkt, davon komplett freimachen. Aus der Vogelperspektive guckt man Immobilien.
Aufs Dach.
Ja, quasi aufs Dach gucken. Nee, du musst wirklich gucken, wer könnte denn da vielleicht das gut finden. Ne? Und es gibt ja, also guck dich mal um, ne? Also wenn du jetzt in einem starken Nachfragegebiet, wie du jetzt gesagt hast. Wir sind jetzt in Köln, so in einer Universitätsstadt. Natürlich haben wir irgendwann mittlerweile jetzt schon vielleicht einen anderen Wohnanspruch mitgebracht. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, 10, 15 Jahre zurückgucke, dann denke ich mir halt auch, okay, da war es dann auch völlig in Ordnung, wenn man irgendwie eine kleine Wohnung, ein Zimmer oder was auch immer hatte. Ne, da war die Küche auch noch nicht so wichtig. Da hat man gesagt, no, ich bestelle sowieso Pizza. So, und jetzt muss man sich davon mal wieder ein bisschen frei machen, ob ich das selber einziehen würde. Da muss ich mich eher fragen, wer würde die Wohnung einziehen oder was kann ich aus der Wohnung machen, damit da jemand einzieht. Und die muss nicht luxuriös dafür sein.
Wir reden jetzt nicht von einem Drecksloch, verschimmelt und sonst was, sondern vielleicht hast du ein Zimmer zu wenig für dich oder vielleicht hast du ein Zimmer mit einer kleinen Pantry-Küche, aber wir sind ja selber Immobilienmakler bei Blum Partner Immobilien und vermieten wirklich sehr oft Apartments an Studenten, die, das weiß ich blöd klingt, froh sind, eine Wohnung zu finden in Köln mit einer Pantry-Küche. Ich hatte vor einigen Jahren auch eine WG mit einem Freund von mir und war froh, dass ich ein Zimmer hatte. Wir haben uns eine Küche geteilt, hatten kein Wohnzimmer, sondern jeder hatte sein Zimmer und eine Küche. Da würde ich heute noch nicht mal einziehen und sagen, kaufe ich das jetzt?
Man entwickelt sich auch immer weiter mit dem Wohnen, ne? Aber es gibt halt immer irgendwo noch Menschen und ich darf dann nicht mal von mir auf eben den anderen
gar
schließen.
Gar keinen Fall. Also Wohnungen sind da, um damit Geld zu verdienen und natürlich sollte die Wohnung schön sein, sollte funktionieren, keine Schäden haben, keinen Schimmel haben, keine Feuchtigkeitsflecken, sonst was. Aber natürlich, wenn die Beschaffenheit der Wohnung jetzt nicht mehr diese ist, die dir gefällt, aber vielleicht die Zielgruppe der Studenten, der Mieter, natürlich kann ich nicht erwarten, dass jetzt hier eine Familie einzieht in die Wohnung, aber gibt es auch. Deswegen, wie du schon mal gesagt hast, nicht Liebhaberei mit den Wohnungen betreiben, sondern kann ich die Wohnung kaufen, was kostet die Wohnung mich, für welchen Preis kann ich sie renovieren, dass sie wieder adäquat aussieht, kommt eine Küche rein, möbliere sie, wie wir immer sagen, wir möblieren unsere Wohnungen, haben dann eine andere Zielgruppe, die wir ansprechen wollen und was erwarte ich hier an Return on Invest, an Rendite an der Immobilie und mache mich vollkommen frei davon, dass ich da einziehe, bitte frei davon machen und was würdest du sagen, wir gehen mal direkt zum nächsten Thema, wenn dir jemand ein Exposé schickt, die Wohnung befindet sich jetzt in einem Hochhaus mit 10, 20 Etagen. Also ad hoc nein oder weiß ich jetzt nicht?
Also ad hoc sein nein würde ich zu keinem Deal sagen. Nee. Ich gucke mir immer alles an, so, weil das kann halt trotzdem der unfassbar unschlagbare Deal sein.
Ja, schöne so, Hochhäuser
ne, hier und in Hamburg. Manchmal kann man auch dann sagen, hey, da kann ich die vielleicht irgendwie wieder direkt weiterverkaufen oder irgendwas. Klar. Aber grundsätzlich sage ich, Hochhäuser sind eher für mich ein No-Go.
Warum?
Das Problem ist, ich habe oft sehr hohe Instandhaltungskosten. Das heißt, ich muss super viel investieren, auch wenn das, wenn die Rücklage, ne, das, was der Anteil, den man im Hausgeld eben quasi in meinen Eigentümernebenkosten dazu spart, ne, es wird immer so ein Topf angespart und auch wenn ich da einen guten Topf habe, der angespart ist, also eine Menge Geld, die der Eigentümergemeinschaft gehört, womit man Reparaturen ausführen kann, dann reicht das oft nicht. Weil plötzlich kommt eine Brandschutzauflage, ne? Oder Balkone müssen saniert werden und das ist dann super aufwendig bei einem Hochhaus. Ne? Da muss ich einen Kran und vielleicht noch einen Kran aufs Dach stellen. Und
da hatten wir doch gerade den Fall, in Köln gibt es ein Hochhaus, wir müssen den Namen nicht sagen, und da muss Balkone saniert werden. Das sind 40 Quadratmeter Apartments mit einer Miete, sagen wir mal, die kriegen gutes Geld, 20 Euro den Quadratmeter, wenn überhaupt. Die Sonderumlage pro Wohneinheit in jeder Wohnung, wie hoch war die nochmal? Die lag bei
ich glaube, um die 4.000 Euro oder sowas.
Nee, um die knapp 10. Knapp 10.000.
10.000 waren es sogar,
knapp wow. 10.000. Jetzt rechnet mal aus, wie lange ihr vermieten müsstet, um 10.000 Euro wieder reinzubekommen, weil es war eine reine Sonderumlage. Du musst sie jetzt bis zum Tag X hinlegen und der Verwaltung überweisen.
Das ist oftmals halt eine Jahresmiete, ne?
Ja, eine Jahresmiete, die weg ist.
Die einfach weg ist und dann ist die Rendite halt auch futsch, ne? Also deswegen, da sollte man so ein bisschen hellhörig werden. Und wir haben es ja kurz angesprochen, das Hausgeld, ne? Also das ist ein großes Thema.
Ja.
Und in diesen Anlagen ist oft das Hausgeld auch sehr hoch. Und ich habe dich ja schon mal gefragt, worauf guckst du, wenn du eine Wohnung mietest? Auf die Kaltmiete oder auf die Warmmiete, wenn du der Mieter bist?
Ich weiß die Antwort jetzt. Auf die Warmmiete natürlich. Das solltet ihr euch aber auch immer vor Augen halten. Natürlich rechnet ihr eure Rendite über die Kaltmiete aus. Aber euer Mieter sieht ja nur das große Ganze mit der Warmmiete. Wenn er jetzt 600 Euro kalt zahlt und 200 Euro Nebenkosten, dann hat er eine Gesamtmiete von 800 Euro. Wenn er jetzt aber 400 Euro Nebenkosten zahlen muss, auch gutes Beispiel, schönes Haus in Köln, Kranhäuser, ne? Die haben exorbitant hohes Hausgeld, weil die haben einen Concierge-Service unten, die haben 4 Aufzüge, die haben nur Fensterfronten, die gereinigt werden müssen, da muss ein Kran kommen, da muss das kommen. Also die haben ein Hausgeld, das ist, die Nebenkosten sind genauso hoch wie die Miete an sich.
Ja, ja, und da sollte man wieder hellhörig werden, ne? Wenn das Hausgeld schon so exorbitant hoch ausgewiesen ist bei einem Immobilienangebot, was ich mir anschaue, dann muss ich natürlich auch schauen, okay, natürlich ist davon ein Großteil umlagefähig, aber wenn mein Mieter so eine hohe Belastung hat, dann trennt sich da wieder die Spreu vom Weizen bei der Zielgruppe. Ja, ne? Wer kann sich meine Wohnung überhaupt noch leisten? Und zieht eben die Zielgruppe, die ich dann vielleicht ansprechen möchte, in ein Mittelklasse-Hochhaus, wo es vielleicht nicht so schön ist, wo vielleicht eher Wohnblock-Charakter ist, ne? Dann habe ich nachher vielleicht dann auch wieder den Fehler gemacht, den ich nicht machen möchte. Und deswegen gehen da auch wieder die Alarmglocken an.
Vor allen Dingen, wenn ich ein hohes Hausgeld habe, beziehungsweise dann auch die Nebenkosten für den Mieter extrem hoch sind, kann ich die Kaltmiete auch nicht mehr erhöhen. Das heißt, irgendwann ist es ja gedeckelt, weil ich komme irgendwann in so einen hohen Bereich, wo ich nicht mehr adäquat vermieten kann. Wir hatten mal den Fall, da hatten wir auch eine Wohnung hier bei uns im Verkauf mit einem sehr hohen Hausgeld. Die Wohnung war fast unverkäuflich, weil dort war ein Pool, ein Allgemeinpool, und den nutzt eh kein Mensch mehr.
Guter, das ist wieder ein guter Punkt, weil haben wir auch mal zusammen eine Immobilie besichtigt, weiß ich noch, ist ein paar Jahre schon her, und die hatten auch einen beheizten Pool und wir sind schon unten reingekommen, die Wohnung war im Souterrain und wir haben uns die angeschaut, die Wohnung war eigentlich ganz cool, aber wir sind so ein paar Schritte, ja, ich zeige euch jetzt noch das Schwimmbad, und dann kam so die Tür aufgemacht und da waren es wirklich 36 Grad drin und draußen war es Winter. Mhm. Also, und da hat man schon gemerkt, okay, da werden die Heizkosten, die sprengen hier alles, und im Endeffekt war es dann auch so, man konnte das nicht mehr regulieren, da gab es dann irgendwo ein Problem und dann hat man diese Anlagentechnik, die man warten muss, und diese hohen Heizkosten, ne, um so einen Pool zu beheizen, also da auch Vorsicht vor einem Pool.
Ja, auf jeden Fall, also das sind Kosten, die kann man sich sparen. Aber was würdest du noch sagen? Was ist so,
Ja, also ich finde, was ganz wichtig ist, noch zu berücksichtigen, in welcher Lage kaufe ich denn eine Immobilie? Ne? Es wird ja oft angepriesen, super günstige Wohnungen, die kann ich in einer, ja, wir sagen immer, man kategoriert so ein bisschen von A bis D die Lagen ein. Und eine A-Lage ist dann meistens halt so eine Großstadt.
Großstädte.
Ja. Also, keine Ahnung, Berlin, Hamburg,
die München. Big Seven.
Ne? Genau, die großen Städte, ja. Das sind so die A-Lagen. Wenn man dann so ein bisschen außenrum guckt, was sind da für Städte, ne? Wenn man jetzt so hier Köln zum Beispiel als Beispiel nimmt, daneben ist Bonn. Bonn wäre dann wieder eine B-Stadt zum Beispiel, ne? Hat aber auch sehr viele gute Lagen dann da drin. Es gibt dann eben so auch diese Speckgürtel, die sind sehr nachgefragt. Und dann hat man wieder die kleineren Städte, ne? Dörflicher, C-Lagen, und dann geht es irgendwann wirklich in so, ja, in D-Standorte, die dann wirklich nicht mehr wirklich nachhaltig nachgefragt werden. Und da kann ich natürlich auch super günstig kaufen. Und vielleicht habe ich jetzt auch noch auf dem Papier eine Rendite. Beispiel ist immer, ich glaube, das ist das Lieblingsbeispiel aller immobilienaffinen Menschen. Das ist Gelsenkirchen, glaube ich. Gelsenkirchen.
Wir wollten noch keine Städte mehr nennen jetzt hier.
Ja, sonst ziehen wir immer den Zorn auf uns. Aber das ist nun mal ein Standort, der wenig zukunftsorientiert ist.
Ja. Ne?
Und das heißt, jetzt auf dem Papier kann ich vielleicht mit einem niedrigen Kaufpreis und einer vernünftigen Miete noch eine sehr gute Rendite und einen guten Cashflow einfahren, aber vielleicht in 10, 15 Jahren möchte das niemand mehr mieten. So, und dann habe ich auch nichts mehr davon, wenn ich dann mal damit ein bisschen Geld verdient habe, wenn ich es danach nicht mehr weiterverkaufen kann, nicht mehr weiter vermieten kann, weil die Immobilie nicht mehr nachgefragt wird.
Es gibt ja sowas wie ein Mietausfallwagnis, was wir ja auch immer berücksichtigen bei uns in den Berechnungen und in den Renditen. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Mieter mir die Miete nicht bezahlt, das heißt, die Miete storniert wird, oder ich bei einer Neuvermietung keinen Mieter finde so schnell. Das heißt, ich habe ja dann Leerstand und diese Kosten muss ich auffangen. Wenn ich jetzt in, wie schon gesagt hast, Gelsenkirchen investiere oder andere D-Lagen zum Beispiel, wo es schwer ist, einen Mieter zu finden, aber der Kaufpreis so gering ist und die Mieten noch normal sind und ich so hohe Renditen habe, habe ich die nur auf dem Blatt Papier, wo ich sie gerade ausgerechnet habe. Ich muss sie aber auch realisieren können. Aber auch, was wichtig ist, ich tausche ein Fenster, blödes Beispiel, ich tausche ein Fenster bei mir in der Wohnung, lasse ein Fenster machen, weil es kaputt ist, wenn es nicht versichert ist, dann muss ich aus meiner Tasche bezahlen. So, ein Fenster kostet wahrscheinlich in Gelsenkirchen genauso viel wie in Köln, vielleicht ein bisschen weniger, keine Ahnung, habe in Gelsenkirchen die Fenster getauscht. Aber die Miete, die ich in Gelsenkirchen bekomme, ist ja wahrscheinlich ein Viertel von der, die ich in Köln bekommen kann. Das heißt, ich brauche viermal so lange, das Fenster wieder rauszuhaben, mit meiner Miete zu amortisieren, wie in Köln. Das heißt, meine Investments dauern viel länger, bis ich die wieder raus habe mit meiner Miete, und das Risiko ist mir einfach zu hoch dafür. Und wir haben auch viele Bekannte, die uns dann Exposés schicken in irgendwelchen D-Lagen, weil sie sehen, ich habe hier 13% Rendite. Das kann gut gehen, das kann aber auch sehr schnell nach hinten gehen, nach hinten losgehen, und bitte macht euch da Gedanken über die Lage, in der ihr investieren wollt, denn natürlich Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt, München sind super teuer im Einkauf. Wenn ich hier was kaufen will, innerstädtische Lage, um da eine gute Rendite zu haben, muss ich wirklich gut verhandeln, oder die Immobilie, da muss einiges gemacht werden. Guckt in den Speckgürtel. Wie der Tobi schon gesagt hat, schaut euch die Big Seven an, die tollen Städte in Deutschland, die großen Städte in Deutschland. Schaut euch drumherum, was liegt drumherum, was für Städte liegen da, die ja trotzdem eine gute Anbindung in die Stadt rein haben, denn dort sind die Kaufpreise wesentlich geringer, aber die Mieten ziehen so stark an, weil viele gezwungen sind, nach außen zu ziehen, und dort mache ich wirklich gute Investments, dort haben wir auch Immobilien gekauft, aber auch vorsichtig, es gibt auch in den Top-Lagen, gibt es immer, kennt ihr selbst, wenn ihr selber aus Köln, Hamburg, Berlin, München kommt, es gibt immer Straßenzüge, die nicht so toll sind, das heißt nicht blind, wenn ich jetzt aus Köln komme, in Hamburg eine Wohnung kaufen, Hauptsache in Hamburg, wenn ich da einen Straßenzug kaufe, wo
die Hausbesitzer sitzen.
Deswegen in die Analyse gehen ist ganz, ganz wichtig, und auch hier immer schauen, am besten selber vorbeifahren. Ich weiß noch, da können wir auch drüber sprechen kurz, wir haben mal eine Wohnung angeschaut in Aachen. Genau, wir wollten nämlich ein bisschen mal aus Köln raus, wollten gucken, wo können wir noch investieren, denn der schlaue Investor ist ja nicht nur verzwickt auf eine Lage, sondern schaut, wo sind andere Investierungsmöglichkeiten. Waren in Aachen, haben uns die Wohnung bei ImmobilienScout angeschaut, haben uns dann auch bei Google Maps vorher angeschaut, die Bahnverbindung angeschaut, die Bilder angeschaut, wirklich in jedes kleinste Detail reingegangen.
Sah alles gut aus.
Alles gut. Und am Tag der Besichtigung sind wir hingefahren, und ja, Quintessenz war, wir haben aus dem Auto noch der Maklerin abgesagt, tut uns leid, wir wollen die Zeit nicht verschwenden, zum Glück waren noch andere da.
Wir waren auch ein bisschen früher da extra.
Wir waren extra früher da.
Damit natürlich. Wir uns die Umgebung noch ein bisschen anschauen können. Das sollte man immer machen.
Ne? Und es war eine Wohnlage, wir haben es schon vorher gesagt, nicht liebäugeln mit der Immobilie, die muss nicht euch gefallen, aber die Lage muss euch schon gefallen. Ihr müsst auch daran denken, würde jemand, den ihr als Zielgruppe haben möchtet, dort einziehen, wenn drumherum nur Hochhäuser stehen und da schon vor der Tür mit Sachen gedealt werden. Also da haben wir dann auch ganz schön Abstand von genommen, und das konnten wir vorher nicht sehen. Wir sind dann selber hingefahren, deswegen niemals blind kaufen. Macht mal eine Städtetour durch die Stadt, in die ihr investieren wollt. Ihr lernt ganz schnell Straßen kennen, und dann lernt ihr auch selber. Deswegen, wir haben auch schon gesagt, das hast du auch schon mal gesagt, das erste Investment oder die erste Lage, die ich bevorzugen würde, ist da, wo ich selber wohne, die ich selber kenne. Kaufe niemals da in Lagen, die du nicht kennst.
Ja, ich glaube, eigentlich haben wir so fast alle richtig schlimmen Fallstricke schon beleuchtet.
Das andere ist ersichtlich, wenn ich eine Wohnung kaufe, die schimmelbelastet ist, lass die Finger davon. Ne? Ja. Also Dinge, die ich sehe, Finger davon lassen.
Aber auch Zustände kann man halt, also das sind auch mal Hebel. Ne? Also von daher,
wenn man sich damit auskennt.
Da kann man natürlich auch nochmal richtig gewinnen. Ich glaube, man kann es wirklich runterbrechen. Das Letzte, was man wirklich ganz doll beachten sollte, ist, man sollte sich vorab das entsprechende Wissen aneignen. Weil einfach blind loslaufen, da läuft man oft ins offene Messer, und jeder, der hier zusieht oder auch zuhört, der ist ja schon vielen anderen Schritt voraus, und das ist Das ist das Erste, was man macht. Ne? Auch wenn du in die Schule gehst, du fängst mit den Basics an. Ne? Es baut von der ersten Klasse an mit Lesen, Schreiben, Rechnen auf. So, und genauso muss man es auch bei Immobilieninvestments oder anderen Investments sehen.
Das haben wir alle gemacht. Wenn ich in Aktien investiere, habe ich mich auch vorher schlau gemacht.
Und in der Regel sollte man das machen. ETFs. Genau. Und deswegen Wissen aufbauen,
ja.
Ne? Und nicht da loslaufen. Und deswegen guckt unsere Videos, hört unseren Podcast.
Deswegen guckt unsere Videos. Nein, schaut die Videos. Super, also macht genau weiter so.
Und ja, in unserem Crashkurs lernt ihr noch viel mehr, um halt loszulaufen, um keine Fehler zu machen, um diese Fallstricke, die wir euch jetzt nochmal beleuchtet haben,
genau,
dann zu vermeiden.
Deswegen haben wir den Crashkurs gemacht. Den findet ihr auch in der Videobeschreibung unten. Der Crashkurs ist kein riesen Videokurs, aber ihr findet dort Schritt für Schritt Anleitungen, wie ihr startet, was ihr benötigt. Wirklich, damit könnt ihr loslaufen, die erste Immobilie kaufen, aber auch YouTube-Videos, Podcasts weitergucken. Und vor allen Dingen den größten Fehler, den viele machen, die fangen gar nicht erst an. Die kommen zu gar nichts. Und dann können wir uns weiterhelfen.
Ich dachte mal, der größte Fehler wäre, nicht auf die Glocke zu drücken und zu abonnieren.
Genau, liken, abonnieren. Und vielen Dank für den Support. Wir freuen uns auf ein geiles Jahr mit euch. Und dieses Jahr ist wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr, um zu investieren. Dich mit dem Thema Immobilien zu beschäftigen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Schreibt uns eine DM. Und wir hören und sehen uns im nächsten Video.
Bis dann.
So, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns gerne, teile diesen Podcast auf deinen Social Media. Empfehle uns weiter an deine Freunde. Und Tobi,
ja, und abonniere uns natürlich und besuche uns auf unseren Social-Media-Plattformen und auf YouTube.
Genau, also wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst.
Bis dann.
Ciao.